Was hat Inkasso denn für eine Macht? Man sagt ja auch immer, ja, Inkasso sind Schlägertrupps und drum und dran, darum geht's gar nicht. Wir haben Mitbewerber, das sind Rechtsanwälte. Das sind Juristen, die klagen sowas ein. Bloß bei Gericht dauert das ewig. Das Inkasso ist sehr direkt und sehr schnell. Und unsere Macht ist eigentlich, dass wir mit Wirtschaftsinformationen arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit Schufa, mit allen anderen namhaften Firmen zusammen. Und wenn wir merken, dass jemand nicht bezahlt, dann ist das auch ein Dialog, den wir führen. Denn wir kriegen Informationen, wir müssen aber auch liefern. Bei uns wirst du betreut, bei uns wirst du geführt und wir versuchen, erfolgreich zu arbeiten. Und ganz ehrlich, warum? Weil wir am Erfolg teilhaben. Wir kriegen ca. 10% von der Summe, die wir realisieren, als Erfolgslohn. Offene Forderungssumme waren knapp 420.000 Euro. 1,1 Millionen war der Gesamtauftrag, waren 700.000 bezahlt und seit 3 Monaten meldet sich der Mandant nicht mehr und bezahlt nicht mehr und reagiert nicht mehr. Und dann kam das zu uns und dann habe ich gesagt, Mensch, was machen wir da? Ich sag's euch, 2 Tage später waren 420.000 Euro auf dem Konto von unserem Kunden.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brüderlich Unvernünftig. Heute wieder mit einem spannenden Gast. Es geht ums Thema Inkasso. Nicht, weil der Micha seine Rechnung nicht bezahlt. Macht er vielleicht manchmal auch, aber nee, tatsächlich haben wir einen spannenden Gast. Wir sind bei MB Inkasso, beim lieben Micha. Da gebe ich gleich mal ab. Lieber Micha, vielen Dank, dass wir da sein dürfen und leg mal los.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Haus MB Inkasso und Ermittlungs GmbH im Herzen von Deutschland bei Frankfurt. Und wir freuen uns, dass ihr da seid. Ja, unser Job ist, Kunden zu helfen, dass sie ihre Rechnung bezahlt bekommen oder im Voraus sie darüber zu informieren, ob man mit manchen Kunden besser nicht zusammenarbeitet.
Sehr, sehr spannend. Also schon mal für die Leute, die unsere Reels fleißig anschauen, ein sensationelles Bürogebäude und Zentrale. Also selten sowas Cooles gesehen hier in der Weltstadt Bruchköbel, glaube ich, heißt hier, ne?
Naja, wir sind kurz vor Frankfurt und deswegen sagt man wie bei Eschborn, wir gehören zu Frankfurt dazu, sind im Speckgürtel drin. Und ja, wir haben vor 25 Jahren angefangen mit unserem Inkasso hier in Bruchköbel. Wir waren vorher in Hanau und da wir sehr groß gewachsen sind und sehr aktiv sind, weil wir sehr viel für Kunden auch aktiv arbeiten, dass wir nicht nur Briefe schreiben, nicht nur einen Computer brauchen, haben wir gesagt, wir brauchen ein paar Büroräume und dann haben wir gesagt, wir bauen was selber. Und wenn man selbst und ständig ist, dann muss man auch selbst und ständig dabei sein. Das heißt 24/7 bei uns, rund um die Uhr, ob Samstag oder Sonntag. Und genau deswegen haben wir dieses Bürogebäude hier entwickelt und entworfen und haben hier knapp im Moment 2000 Quadratmeter Bürofläche. Für knapp 85 Mitarbeiter.
Aber lass mal zurückgehen jetzt grundsätzlich. Wie hat die Story angefangen? Ich meine, hier ist the White House sozusagen. Also so sieht es tatsächlich aus. Wir machen auch später nochmal ein paar Bilder. Wie kamst du dazu? Also wie kommt man dazu, Inkasso-Geschäft zu starten und dann auch so zu wachsen, was ja sehr beeindruckend ist?
Ja, der Anfang war relativ einfach gemacht, dadurch, dass ich meine schulische Ausbildung abgebrochen habe. Mein Vater mich erwischt hat dabei, dass ich mehr auf der Straße unterwegs war. Hat er gesagt, das machst du eine ordentliche Lehre. Und dann habe ich 3,5 Jahre gelernt, Elektroanlagen, Elektroniker, Elektrogeräte, Mechaniker und habe gemerkt, dass das Handwerk zwar meine Kunst ist, aber die Wahrheit liegt im Vertrieb. Und dann habe ich die Fachhochschule nachgemacht. Dann habe ich angefangen, Informatik zu studieren und dachte, das ist toll. Und habe nebenbei gemerkt, dass ich bei meiner Mutter in der Firma ganz gut gebraucht werde und meine Mutter hatte früher in Hessen die größte Partnervermittlung und die Kunst war es dabei, dass Singles, Menschen, die einsam waren, zwar bei uns Kunde werden wollten, aber manchmal das Finanzielle haberte und dann musste ich daran gehen, musste die anrufen, musste die überzeugen und musste sagen, hier pass mal auf, die Sabine freut sich schon auf dich und würde dich unheimlich kennenlernen, aber was ist denn das Problem? Und am Telefon haben wir das Problem erörtert und haben es gelöst und dann war die Sache eigentlich gemanagt und so lief es erfolgreich 2-3 Jahre lang und da habe ich gemerkt, dass Vertrieb und mit Menschen umgehen mir scheinbar ganz gut liegt und dann kamen 2-3 Firmen dazu und haben gesagt, kannst du das für uns auch machen? Und dann habe ich gesagt, na klar kann ich, das ist ja mein Hobby. Und aus diesem Hobby wurde dann, wo ich 30 Jahre alt wurde, dann ein Job, eine Selbstständigkeit, weil meine Mutter gesagt hat, wer mit 30 noch studiert, ist ein fauler Sack, der soll raus auf die Straße. Und da musste ich ausziehen innerhalb von 24 Stunden. Habe mir ein Haus gesucht hier in Hanau erst einmal und habe da angefangen unter dem Dachboden ganz alleine mit meiner Firma. Und jede Mark und jeden Euro, damals noch Mark, die ich eingenommen habe, habe ich reingesteckt in einen Schreibtisch, in einen Stuhl und in einer Teilzeitkraft. Und so bin ich langsam gewachsen. Und mittlerweile, wie gesagt, sind wir knapp 85 Leute plus 200 freie Mitarbeiter. Das sind Detektive, die in Deutschland für uns arbeiten. Und es macht einen Riesenspaß. Und wir sind stückchenweise gewachsen. Und das ist der Erfolg des Unternehmens, dass wir persönlich mit vielen Leuten sprechen. Nicht nur mit den Gläubigern, sondern auch mit den Schuldnern.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wie ist so ein Tag oder wie hat das früher gestartet? Wie kommst du an die Kunden etc.? Wie gehst du daran?
Ja, es gibt verschiedenste Methoden. Natürlich Mundpropaganda. Man muss ein bisschen laut sein. Wenn man laut ist, dann wird man weiterempfohlen. Das ist die eine Sache. Aber in der Schiene, der wir sind, da muss man aktiv Marketing betreiben. Und wir haben hier ein eigenes Marketingbüro, das mit uns zusammenarbeitet, was uns Termine macht. Und wir besuchen zurzeit am Tag etwa 50 neue Kunden, beraten die, wie kriegen sie ihr Geld, wie können sie ihr Geld holen. Und viele haben die Nase voll vom Gericht und den Rechtsanwälten, weil es einfach mühselig ist, lange dauert, viel Arbeit ist, viele Kosten. Und die haben gesagt, Mensch, wie geht's einfacher, wie geht's leichter? Und das stellen wir denen vor. Und wenn wir jeden Tag 50 Leute besuchen, bleiben meistens 5 bis 8 Kunden übrig, die uns Unterlagen übergeben und uns beauftragen, Forderungen beizutreiben. Das ist eigentlich der Erfolg. Und im Moment sind wir aber, glaube ich, 42.000 Gläubigern, die wir vertreten. Für 4.500 Gläubiger haben wir zurzeit Akten, wo wir Forderungen beitreiben.
Und auf welchen Betrag sprechen wir über, ab welchem Betrag geht es los? 10 Euro, 100 Euro, 1.000 Euro oder von welchem Betrag bis zu welchem?
Ganz unterschiedlich. Echt, es geht ab 5 Euro los. Das kann sein eine Zulage für das Taxi, wenn jemand zum Arzt gefahren wird. Das kann sein beim Tierarzt eine Spritze. Das kann aber auch sein bis 500.000 Euro. Letzte Woche habe ich eine Forderungsangelegenheit bearbeitet, 420.000 Euro. Das war ruckzuck erledigt in 3 Wochen.
Aber lohnt sich das wirklich jetzt für 5 Euro? Also, ich meine, du machst ja nicht pro bono, sondern du möchtest ja Geld verdienen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, geh mal zu meinem Nachbar, der schuldet mir 5 Euro, wird es ja schwierig.
Da hast du recht. Es kommt immer auf die Gesamtsumme an. Wichtig ist genau, dass wir sagen, ein Kunden, der uns beauftragen will, der soll mindestens mal so 1.000, 1.500 Euro haben. Wobei man genau beachten muss, wenn du jetzt eine Buchhaltung jemand einstellen musst, der für dich arbeitet, der die Mahnung rausschickt und das ganze Mahnwesen macht, der kostet ja schon mal Lohn, dann hat er Urlaub, dann ist er krank. Und wenn du das Ganze natürlich anders abwickeln kannst, zum Beispiel mit dem Inkassobüro, sparst du einen Haufen Geld allein an Lohn und Betriebskosten. Das ist wichtig und ich sage in Deutschland immer ganz lustig, es gibt nur 2 Feinde. Das eine ist dein Kunde, der nicht bezahlt, das andere ist das Finanzamt. Für das Finanzamt hast du einen Steuerberater und für die offene Rechnung nimmst du am besten einen Profi in das Inkassobüro.
Ihr macht ja, also ihr seid ja auch Social Media relativ aktiv, ne? Und ich würde mal sagen, ihr macht ja das Thema Inkasso auf modern, wenn man das jetzt mal ganz salopp sagen darf, ne? Und weil, wenn ich jetzt mal zurückerinnere, man denkt so an Inkasso, denkst du ja als allererstes an den, der mit der Harley vorfährt, mit dem Baseballschläger klingelt und sagt, entweder gibt es den 5er zurück oder du bist zum Zahnarzt. Ja? Was macht ihr anders, um das Image wegzubekommen?
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich für jahrelang ein schlechter Ruf. Den müssen wir auch aushalten. Früher hieß das dann Moskau-Inkasso oder ich hab meinen Motorradclub oder sowas. Der Quatsch ist immer so. Ich sage immer, weißt du, du hast auch Familie und Kinder. Wenn du, sage ich mal, unseriös versuchst, an dein Geld zu kommen, kann das natürlich wie ein Boomerang kommen. Das kann ruckzuck jemand bei dir vor der Tür stehen. Ja? Ob der eine Motorradclub den anderen mag, weiß ich nicht. Ob Moskau ein Kasso erfolgreich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich laut lachen. Und ich hatte zufälligerweise einen Kunden in Berlin, der hat ein Büro vermietet. Dann kam ich hin und dann hat er gesagt, ja, hier 3 Monatsmieten, 9.000 Euro sind offen und der ist Arsch, ist ein Dachdecker und der zahlt nicht und wie wollt ihr denn vorgehen? Weil ich hatte schon eine Kassofirma, die hat Briefe geschrieben. Das war toll, aber ich habe kein Geld. Dann habe ich sowas bestellt wie Moskau in Kasso. Die haben mal der angerufen oder sind mal hingefahren. Da kam auch nichts bei rum. Sage ich, naja, weil die alle doof sind. Was kann man mit Doofen erreichen? Nicht viel, sage ich. Die Wahrheit ist doch, dass wenn du hier einen Anspruch hast, und der war sogar tituliert, wir hatten sogar einen gerichtlichen Anspruch, dass du dann schlau sein musst. Dann musst du dem Dachdecker halt mal morgens um 5 Uhr hinterherfahren. Du musst einfach mal schauen, wo fährt er hin. Und der baut ja ein Dach. Und das Dach ist wie eine Sparkasse. Jede Ziegel, die aufs Dach kommt, bringt Geld. Und dann musst du in die Baustelle reinfinden. Und wenn du in die Baustelle, das ist ein Drittschuldner, reinfindest, hast du dein Geld in 4 Wochen. Na, das hat, so hat er es noch nie gesehen, so hat er es überhaupt nicht verstanden. Sag ich, naja, ist auch doof, einen Schlägertrupp zu schicken, weil aufs Dach krabbelt der sowieso nicht.
Und ihr macht es deutschlandweit dann, weil du sagst, Berlin, also sind es bei Frankfurt, ihr macht es überall in Deutschland fokussiert.
Also fokussiert sind wir in Deutschland tätig und allem deutschsprachigen Räumen. Ja, wir haben 10 Filialen in Deutschland verteilt. Das heißt, wir können überall mit eigenen Kräften arbeiten. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir mit eigenen Mitarbeitern vor Ort fahren, die Schuldner besuchen und uns da einen Eindruck holen. Aber wir sind zusätzlich noch mit Partnern aktiv, auch europaweit und weltweit tätig. Das heißt, AHK, Auswärtige Handwerkskammer Dubai, oder wir haben einen Filialsitz auch in Florida sitzen, wo wir Schuldner verfolgen. Auch das gehört zu uns. Also wir sind echt weltweit unterwegs. Ich sage ganz ehrlich, natürlich Russland, Ukraine, sowas brauchst du nicht machen, ja, Schwachsinn. Aber wo es geht, da sind wir dabei, ja.
Und was, und also es gibt ja relativ viele Inkasso-Unternehmen, ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen im Internet recherchiert, gibt es ja relativ viele, wahrscheinlich auch viele, die viel kleiner sind als ihr. Aber was unterscheidet euch? Weil du sagst vorhin, okay, die sind dumm oder nicht so schlau. Was macht euch da, also es gibt ja, sag ich mal, ihr seid schlau, aber es gibt eigentlich auch andere Schlaue, ja. Aber was macht euch so außergewöhnlich, dass ihr so ein starkes Wachstum habt? Ich meine, 85 Leute, 200, die draußen rumlaufen und Kohle einsammeln. Also das ist ja jetzt, da musst du ja schon ein bisschen was bewegen, ne?
Ja, ich glaube, das ist das, dass ich bodenständig bin, dass ich mal Handwerker war und früher, wie gesagt, ja, bei meiner Mutter auch in der Lehre war, wie man mit Leuten umgeht. Ich glaube, das macht es aus, dass wir immer sagen, hinter jedem Schuldner ist ein Mensch. Und wir verfolgen Menschen. Wir verfolgen nicht einen Brief, wir verfolgen keine Rechnung, wir verfolgen einen Mensch. Und wir müssen den Menschen kriegen, um den zu bewegen, dass er seine Rechnung bezahlt. Und da sind wir in Deutschland die Einzigen. Du hast recht, es gibt über fast 800 Inkassobüros. Ich bin ja Vizepräsident vom Bundesverband Inkasso- und Forderungsmanagement. Deswegen kenne ich auch viele von den Unternehmen. Viele sind Einzelkämpfer, 2, 3 Leute. Das ist ganz gut. Die sind vor Ort präsent, das passt. Dann gibt es die großen Platzhirsche. Da müssen wir uns aber nicht verstecken, weil in der Gesamtsituation sind wir größer als jeder Platzhirsch mittlerweile. Was uns unterscheidet, ist, dass wir ein aktives Inkasso machen und dass wir versuchen, den Schuldner ab der ersten Minute mit einzubinden. Ab der ersten Minute bedeutet, andere Inkassofirmen schreiben 3 Briefe und ob die im Briefkasten landen oder im Müll landen, das weiß keiner. Keiner weiß, was passiert. Und ein Briefträger ist ja meistens froh, wenn seine Tasche leer ist. Das ist das Motto. Und wir sagen, aktiv bedeutet, den Schuldner sofort einbinden. Sofort in der ersten Minute. Das bedeutet, dass wir ihn anschreiben per Einschreiben Rückschein. Und das heißt, er muss unterschreiben. Das heißt, der Briefträger kommt zu ihm persönlich, gibt ihm das in die Hand und sagt, hier ein Brief für Sie, bitte unterschreiben. Oder er kommt ins Büro, geht zur Sekretärin, hier ist ein Brief, aber wenn Sie keine Vollmacht haben, holen Sie mal den Chef, der muss unterschreiben. Und durch die Übergabe unserer ersten Mahnung binden wir den Schuldner sofort ein. Denn wie viel Post kriegt er, weiß man nicht. Wie viele Briefe kriegt er, weiß man nicht. Aber der wo übergeben wird mit Unterschrift, ist ähnlich wie ein Gerichtspost, meistens wird sofort geöffnet. Das heißt, wir haben sofort einen Nachweis, der hat den Brief erhalten. Sollte er nicht mehr da wohnen, wissen wir nach 14 Tagen, dass er nicht mehr dort wohnhaft ist. Ein anderer wirft sie den Briefkasten, solange das Namensschild dran ist, ist ja scheißegal. Habt ihr Immobilien? Ja, wenn die leer stehen, geht ihr an den Briefkasten, macht ihr Namen weg. Die wenigsten machen das. Erst wenn der neue Mieter da ist. Das kann bis zum Jahr sein, dass die Post eingeworfen wird. Wir sehen nach 14 Tagen sofort, ist da, ist nicht da. Wir haben eine Unterschrift von dem. Wir können Lieferscheine prüfen, wo zum Beispiel er sagt, er hätte nichts bestellt oder nicht einen Auftrag gegeben. Wir haben dieselben Unterschriften, weil er nicht wusste, warum er unterschreibt. All das ist der Weg, den wir gehen. Und wenn ein Brief nicht zustellbar ist, wissen wir nach 14 Tagen, wir müssen ihn suchen. Ja, und dann geht's los, dann geht's ermitteln. Dann heißt es, rufe Nachbarn an, geh an die Schufa, geh an WID, das ist ein Wirtschaftsinformationsdienst, geh an die Einwohnermeldeamt, da geh an die Banken oder was du kannst. Alle diese Informationsträger fragen wir ab und wir rufen auch beim Nachbarn. Oder gehen in Facebook und ermitteln dort. All das ist der Weg, was natürlich uns auszeichnet. Deswegen heißt es auch nicht nur Inkasso, sondern Ermittlungs-GmbH. Wir sind auch prädestiniert im Ermitteln.
Und gehst du selbst auch noch raus?
Ja, klar, es macht doch geilen Spaß hier.
Mega. Und wie ist denn, also von der Emotionalität, wenn du jetzt gehst du selber raus und gehst zu einer alleinerziehenden Mutter mit Kind und fändest ja die letzten Fuffi aus der Tasche. Nimmt einen das mit? Also gehst dann nach Hause und sagst, boah, fand ich jetzt nicht so cool, oder sagst du, naja gut, ist halt mein Job, abgehakt, Thema erledigt?
Also, es gibt zwei Punkte bei dieser Frau. Beide Fälle habe ich hinter mir. Der erste Fall ist, die Frau lebt vom Bürgergeld, hat nichts, hat auch nichts in der Tasche, hat aber einen Hund. So, die war beim Tierarzt, der Tierarzt hat das Tier geimpft, behandelt, 35 Euro. Ich schreibe die an und dann sagt die, ja, ich lebe vom Bürgergeld, ich kann mir das nicht leisten. Ja, Entschuldigung, meinst du, der Tierarzt nimmt das Tier nochmal an? Sollen wir den Tierschutz mal verständigen? Was ist denn los? Wenn du ein Tier hast, hast du Verantwortung. Wenn du eine Verantwortung hast, dann musst du sie bezahlen können. Ansonsten musst du einfach mit dem Tierarzt auch mal sprechen und sagen, hier, pass mal auf, ich lebe vom Bürgergeld, ich kann aber morgen 5 € bringen und nächste Woche 5 € und bringst das vorbei. Dann ist das in Ordnung. Mhm. Das andere Beispiel ist, ganz lustig, eine Inspektion vom Auto war da, 350 € waren offen oder sowas. Dann komme ich zu der Frau nach Hause und sage, passen Sie mal auf, dicken Mercedes fahren, 350 € Inspektion nicht bezahlen, ist ja schon scheiße. Und dann höre ich aber zu, was die mir sagt. Und dann sagt die, wissen Sie was? Hier sind 350 € in meinem Geldbeutel, die können Sie gerne haben. Dann ist das bezahlt. Habe ich erzählt in 3 Minuten eine Geschichte. Mein Mann hat die Finger gehoben, konnte das Auto nicht kaufen. Dann ist er abgehauen, hat mich verlassen mit dem Kind und sitzen lassen, hat das Auto mitgenommen, was eigentlich auf meinen Namen ist. Aber in Wirklichkeit hat es er gefahren, nur weil er finanziell nicht in der Lage war. Und wenn ich ihm jetzt die 350 € gebe, dann kann mein Kind nächste Woche nicht mit ins Landschulheim fahren. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, lassen Sie das Geld stecken. Sagen Sie mir nur die Adresse von Ihrem Mann. Und dann bin ich dem Mann hinterher 8 Wochen lang. Nach 8 Wochen habe ich das Geld gehabt. Aber wir tun keine Menschen unglücklich machen. Denn so ein Kind, das nicht ins Landschulheim fährt mit der Klasse, wird 2 Wochen später gedisst. Mhm. So, und das kann kein Brief. Das kannst du nur machen, wenn du persönlich mit dem Schuldner Kontakt aufnimmst, sei es am Telefon oder sei es, wenn du ihn besuchst. Und ganz wichtig auch, jeder Besuch führt dazu, dass du mal siehst, wie jemand lebt. Also ich kam schon wohin, wo weißes Haus, große Tore, Porsche, Bentley vor der Tür und der Mann hat nichts finanziell. Eine staatliche Versicherung, fährt aber jeden Tag mit dem Porsche raus. Hat Insolvenz angemeldet, Privatinsolvenz. Und dann hat er aber das Auto nicht angegeben, was er jeden Tag benutzt. Also ah, das war das Auto von meiner Frau, aber die haben 3 Stück. Mhm. Das hätte angeben müssen. So wie wenn du arbeiten gehst, musst du auch einen Firmenwagen angeben, ja, oder sowas. Ja, steuerliche Vorteile, Nutzung des Fahrzeugs, das ist Betrug. Das kannst du nicht mit einem Brief machen. Das musst du vor Ort machen. Und diesen Eindruck, ob ein Schuldner Geld hat oder kein Geld hat, den kriegst du meistens angefangen davon, dass wir natürlich mit Google Maps arbeiten, aber dann vor Ort stehen und dann schauen, was los ist. Der kleine Betrüger kann ich auch sagen, das ist ganz lustig. Der Paul ist arbeitslos und kriegt vom Arbeitsamt Geld. Kriegt auch die Miete bezahlt. Und dann gehst du zum Paul und sagst du, hier Paul, was ist denn los? Und auf der Klingel steht aber Heike und Paul. Ja, der Paul kassiert das ganze Geld vom Abend für die Wohnung und die Heike wohnt da. Was ist denn los? Ja, möglichst hat die Heike noch eine Wohnung, kriegt auch Geld und hat die untervermietet über Airbnb. Ja, das kriegst du alles nur raus, wenn du vor Ort bist. Jeder Deutsche, der hier ist, ist doch geschickt und jeder kann sich doch Geld holen vom Staat und manche bescheißen und da musst du es erwischen und das holen wir ab, ja.
Also auch da geht es um Kommunikation.
Ne? Ganz klar, du musst immer mit den Leuten sprechen.
Aber der Punkt ist ja, ich meine, du als Typ her, das nehmen wir ja auch so wahr, kommst ja gut rüber, bist rhetorisch stark. Die Frage ist für mich, wenn man ein Unternehmen aufbaut, du hast von null angefangen sozusagen mit dem Thema, wie stellst du sicher, dass es halt 280 Michas gibt oder 80 Michas, die jetzt angestellt sind, um das Niveau zu halten, ja, weil ich kenne es ja selbst von meiner Vergangenheit, es ist Vertrieb, aber es ist auch eine hohe Empathie notwendig. Wie hältst du diese Qualität? Das wird uns interessieren. Also wie hast du das Unternehmen aufgebaut, wie gehst du damit um, um dann ein besseres Gefühl zu bekommen?
Ja, die Qualität ist natürlich immer maßgebend, ja, und ich erwarte natürlich immer die höchste Qualität von meinen Mitarbeitern. Die 200 Freien sind alles Detektive, die ihren Job gelernt haben und die Ausbildung gemacht haben und dementsprechend wissen, was sie zu tun haben und wissen auch die rechtlichen Akzeptanzen. Ja, die wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Das sind die Detektive, die frei für unsere Mittel vor Ort machen tun. Im Außendienst haben wir 10 Mitarbeiter, die seit über 15 bis 20 Jahren bei uns sind, die ich einmal im Monat reinhole und schule. Und alle Vierteljahr fahre ich raus zu denen, mache das mit denen zusammen vor Ort, damit die genau das wiedergeben, was ich sage. Und das machen die mittlerweile seit 15 Jahren. Ich habe letzte Woche einen ausgezeichnet als 20 Jahre bei uns. Da halten wir an unseren Mitarbeitern fest. Und hier im Innenhaus ist es relativ einfach. Wir bilden alles selber aus. 70% unserer Mitarbeiter haben bei uns gelernt und werden weitergebildet und werden gefördert. Und die identifizieren sich auch mit den Unternehmen und die identifizieren sich zum Glück auch mit unseren Kunden. Denn die nehmen das zur Maßgabe, das Geld, was wir einholen, als ob das unser eigenes Geld wäre.
Ja, okay. Ja,
und das ist der Erfolg.
Okay, aber macht ihr auch dann eine Umfrage nochmal, dass du beide Seiten siehst, auch von den Kunden beziehungsweise von den Leuten, die bezahlt haben am Ende, dass man dann nochmal vielleicht danach telefoniert, die bezahlt haben, sagt, wie war das Gefühl, dass der Kollege da vor Ort war, da sagt man, nee, die haben bezahlt und Haken dran, ja.
Also das Lustige ist, dass sich die Menschen immer nur beschweren, Ja, also der Mensch ist immer nur negativ und schreibt immer nur was, wenn er enttäuscht ist. Die wenigsten sagen was, wenn es positiv war. Also wenn ich jetzt mal Beispiel nehme, vor drei Wochen haben wir eine Forderungsangelegenheit reinbekommen. Offene Forderungssumme waren knapp 420.000 Euro. Ging um eine Rechnung für Lichtsteuerung. 1,1 Millionen war der Gesamtauftrag. Waren 700.000 bezahlt und seit 3 Monaten meldet sich der Mandant nicht mehr und bezahlt nicht mehr und reagiert nicht mehr. Und dann kam das zu uns und dann habe ich gesagt, Mensch, was machen wir da? Da haben wir den anschreiben müssen. Wir müssen ja erstmal anschreiben, das ist das Erste, damit die Inkassekosten auch festgesetzt werden, die Aufwendungen, alles drum dran. Aber bei so einer Summe, dann werde ich schon informiert von den Mitarbeitern, hier das ist etwas Größeres, wie gehen wir damit um? Und dann versuche ich natürlich den Kunden, weil das maßgeblich für sein Unternehmen und auch für seinen Bestand wichtig ist, ja, das hätte ihn auch in die Insolvenz treiben können, 24.000 Euro. War ein kleineres Unternehmen, was Planung und Architektur für Lichtsteuerung macht. Ja, dann bin ich losgefahren, bin ich rausgefahren und dann kam ich in ein ganz modernes Hochhaus in Frankfurt. War ganz frisch, gerade eingebaut oder gebaut worden, alles gemacht worden. War gerade die ganze Baustelle aufgeräumt worden, kam ich rein und wollte den Chef sprechen von der Firma. Da sagt der am Pförtner, solange Sie keine Einladung haben, kommen Sie noch nicht hoch. Sag ich, na, dann rufen Sie doch mal oben an, dann lädt er mich bestimmt ein, wenn ich komme, oder? Wer sind Sie denn? Sag ich, ja, MB Inkasso, Brühmann, Tag. Sagt er, naja, er ruft mal an, aber Inkasso weiß er nicht, ob der hier hochholen. Habe ich auch lachen müssen, war da genauso geschmunzelt, dann hat er angerufen. Da war keiner da angeblich. Naja, dann habe ich hier meine Unterlagen gehabt, dann habe ich zu dem Pförtner gesagt, kann ich mal hoch, mal gucken, aber vielleicht ist ja die Klingel kaputt. Sagt er, nee, ich darf sie nicht hochlassen. Sag ich, naja gut, dann rufe ich auch mal an. Dann habe ich mein Handy auf die Theke gelegt und habe den Lautsprecher angemacht. Dann ging erstmal der Anrufbeantworter. Dann habe ich ein Mobil angerufen. Dann auf der Mobilnummer hieß es, ja, sagen Sie mal, was Sie wollen. Dann habe ich gesagt, passen Sie auf, ich stehe hier in der Lobby. Geht nur um die 450.000 Euro Schulden, die Sie gerade noch haben. Können Sie vielleicht mal runterkommen, auf zu mich abholen, dann können wir drüber sprechen. Da war ja keiner, hat ja keiner reagiert. Und dann hat der Pförtner gesagt, was machen wir jetzt? Sag ich, hier sind die Unterlagen, bringst du hoch, ich fahre weg. Und dann komme ich halt morgen nochmal, ist ja gar kein Problem. Viertelstunde später ruft mich der Schuldner an, was ich denn da unten in der Lobby machen würde und was ich mir erlauben würde. Habe ich gesagt, naja, ein Brief per Einschreiben, Rückschein zugestellt, Telefoninkasse probiert, eine E-Mail geschrieben, keine Reaktion, da muss ich ja was tun, oder? Ja, dann kam es also so weit, dass der also mit unserem Mandanten gesprochen hat nochmal, mit unserem Auftraggeber. Ich sag's euch, 2 Tage später waren 420.000 Euro auf dem Konto von unserem Kunden. Ja, Wahnsinn, oder?
Aber ist es dann nicht im Endeffekt mal ganz provokant, gut zu warten, weil potenziell, dem sind jetzt 400.000 offen, der andere braucht das Geld, ist ein kleines Unternehmen, dass er die Chancen hat zu sagen, dazu, ich kann zahlen, aber halt nur 250 oder 300. Und der andere sagt, okay, dann findet man eine Lösung. Ist es nicht dann in dem Moment strategisch vielleicht clever, wenn jemand trotzdem Geld hat und sagt, ich zögere es raus, um einfach einen Preis zu drücken, unabhängig von Inkasso?
Ja, unabhängig von Inkasso kann es sein, aber wir sind ja auch nicht, sagen wir mal, auf der Wurstsuppe geschwommen. Ja, die Wahrheit ist, wir prüfen natürlich die wirtschaftlichen Verhältnisse. Wir arbeiten mit 8 Auskunfteien hier und wenn wir sowas haben, dann werden mindestens 5 angezapft, wie die finanzielle Lage ist. Und wenn jemand wirklich wirtschaftliche Probleme hat, na klar, dann ist es auch mal das Ding, einen Deal zu finden, der beiden wehtut. Beiden, das ist das ganz Schlimme. Der eine muss was zahlen, aber weniger, der andere kriegt weniger. Klar, da geht vielleicht mal der Gewinn vom Auftrag flöten, aber der will ja sein Material bezahlen, der will seine Mitarbeiter bezahlen, der will seine Miete bezahlen. Wenn dann der Gewinn mal weg ist, damit kann ein Unternehmer noch leben, aber die ganzen 24.000 Euro hätten ihn umgebracht.
Das Schöne ist, dass es dir nicht wehtut.
Mir tut es nicht weh, nee. Mir tut es nicht weh. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, wenn eine Firma umgeht, die sich so bemüht und drum dran, da liegt auch Herzblut, ja, da liegt das auch, da verstehe ich auch so einen Menschen. Und genau das ist das Wichtige. Es geht nicht immer um den Chef, manchmal geht es um die Angestellten. Stell dir vor, der zahlt nicht. Und der Chef könnte es aber noch stemmen, dann geht die Firma ja weiter, aber er muss seine Angestellten erlassen. Das heißt, das ist ein Karussell, ein ganz schlimmes Karussell.
Aber kannst du das festlegen, wie hoch ist denn die Quote, wenn man es überhaupt rauskriegt, die Leute, die sagen, ich will es gar nicht bezahlen, ne, also mit Vorsatz, und die Leute, die es vielleicht gar nicht bezahlen können, aus wirtschaftlichen Gründen, ja?
Also ich würde sagen, dass der Vorsatz ungefähr so 15-20% sind in der Marge. Und 20% sind, die es plötzlich nicht mehr können. Und das ist mittendrin, das ist einfach ein Spiel. Ja, das ist so, dass man hat es vergessen, man hat es liegen lassen, drum dann. Das gibt auch Menschen, die echt mal was versäumen oder du wirst krank oder irgendwas anderes kommt dazwischen, dann zahlst du das. Jetzt stell dir vor, du hast nur 500 Euro und auf einmal geht dein Auto kaputt. Aber du brauchst ein Auto, um wieder 500 Euro zu verdienen. dann zahlst du natürlich erstmal das Auto und dann versuchst du das zu schieben. Das Wichtige ist einfach, und das ist das Schlimmste eigentlich im Kasso, dass Menschen denken, sie können den Kopf in den Sand stecken, sich nicht melden und untertauchen. Und da werden eigentlich Kunden sauer, weil sie ja monatelang in Kontakt standen mit Handy, mit WhatsApp, mit allem und auf einmal ist tot. So, und da hast du Angst, was passiert? Will er mich verarschen? Macht das absichtlich? Natürlich, in der Baubranche brauchen wir nicht drüber reden, das ist Standard, ja. Alles, wenn diskutiert wird, erst am Ende bei der Schlussrechnung. Ja. Warum? Ja, ich will alles fertig haben. Ja, ich will meine Lichtschalter drin haben, ich will mein Dach drauf haben, ich will den Garten gemacht haben. Und wenn alles fertig ist, dann gucke ich. Schaut euch das an, vor 3-4 Jahren war Bauen günstig, die Zinsen waren günstig, jeder hat einen Auftrag genommen. Auf einmal haben sich doch die Preise gekippt, Material wurde teuer, alles wurde teuer. So, jetzt hast du aber von deiner Bank nur 1 Million für dein Einfamilienhaus. Was machst du denn dann, wenn zwischendrin alles teurer wird, 20-30%? Ja, oder überleg doch mal heute, du kriegst einen Auftrag für einen LKW, einen Spediteur, fahr mir das nach Hamburg. Ja, den Preis von heute kann er gar nicht mehr halten. Wir haben 2,50 Euro für Diesel, ja, und er hat es kalkuliert mit 1,37. Das ist der Wahnsinn.
Ja, aber in der Regel ist es ja so, dass die Unternehmen, bevor sie euch beauftragen, ja auch schon mit dem Schuldner mehrfach im Kontakt sind. Ne? Also jetzt, ich würde von meiner Seite, ich würde ein Inkasso-Unternehmen dann beauftragen, wenn ich merke, die schalten auf Durchzug, ich bekomme die nicht mehr. Und keine Kommunikation mehr möglich, oder? Also das ist ja schon, es passiert ja 4 Wochen in der Regel. Ne?
Eskalationsstufe.
Kann man so sagen.
Ja, also machen wir mal uns nichts vor. Hast du ein kleines Unternehmen, ist es deine Frau, die die Buchhaltung macht. Also hast du jeden Abend beim Essen Ärger. Schatzi, hat er jetzt eine Rechnung bezahlt? Nee. Hast du den angerufen? Hast du den angemacht? Hast du das gemacht? Familienstress hoch 8. Können wir abnehmen. Ja, das Zweite ist, dass du einen Angestellten hast, der nett ist, der ruhig ist, involviert ist, sag mal, introvertiert auch ist, der kann nur einen Brief schreiben und da passiert nichts. So, und was hat Inkasso denn für eine Macht? Man sagt ja auch immer, ja, Inkasso sind Schläger, Trupps und drum und dran, darum geht's gar nicht. Wir haben Mitbewerber, das sind Rechtsanwälte. Das sind Juristen, die klagen sowas ein, bloß bei Gericht dauert das ewig und bei Gericht ist es auch, das erzähle ich gleich nochmal, gefährlich das Ganze, also blödsinnig. Das Inkasso ist sehr direkt und sehr schnell und unsere Macht ist eigentlich, dass wir mit Wirtschaftsinformationen arbeiten, das heißt, wir arbeiten mit Schufa, mit allen anderen namhaften Firmen zusammen und wenn wir merken, dass jemand nicht bezahlt, dann ist das auch ein Dialog, den wir führen, denn wir kriegen Informationen, wir müssen aber auch liefern. Ja, wir sind Partner und wir geben und nehmen. Und durch das Geben und Nehmen kann es plötzlich sein, dass dein Kreditlimit rutscht, dass deine Bank auf einmal aufpasst, dass du keinen Leasingvertrag mehr kriegst oder irgendwas oder Privatleute plötzlich nicht mehr per PayPal einkaufen. Ja, das kann passieren. Das kann eine Inkassofirma in 8 Stunden, in 10 Stunden machen, dass du wirtschaftlich ruiniert bist. Das kann kein Rechtsanwalt. Ein Rechtsanwalt geht ans Gericht und besorgt das Recht. Und das ist das Schöne, was man so sagt, Inkasso, ja, das geht in die Kasse rein, es geht um dein Geld und du willst eigentlich gar nichts anderes und du hast eigentlich immer Recht. Das andere ist ein Rechtsanwalt und dann musst du erst dein Recht besorgen. Jetzt geh doch mal zu Gericht, ganz ehrlich. Dann sitzt du da mit deinem Anwalt, dann sitzt der Gegner mit seinem Anwalt und der Richter. Wie viele Leute sind für dich und wie viele Leute sind gegen dich? Mhm. Du bist alleine gestellt. Und warum bist du alleine gestellt? Der Gegner will nicht zahlen, ist dein Feind. Der gegnerische Anwalt will möglichst einen Vergleich machen. Warum? Weil er dann nochmal eine Gebührennote oben drauf kriegt. Das verdient er mehr. Dein Anwalt will Ruhe haben, dass du einigermaßen glücklich bist und geht auch gerne mit dem Vergleich raus, weil er auch nochmal eine gerichtliche Note extra bekommt. Und der Richter, der will gar kein Urteil fällen. Warum? Dann muss er das ja begründen. Mhm. Dann muss er ja 15 Seiten schreiben. Und dann kann passieren, dass wenn du in die Berufung gehst, das Geprüfte, was der gemacht hat, dann kriegt er oben vom Landgericht eins auf den Kopf vielleicht sogar. Ja. Und beim Vergleich schreibt er, beide haben sich geeinigt, ciao Kakao. Also sitzt du bei Gericht auch eigentlich im Stich gelassen. Bei uns wirst du betreut, bei uns wirst du geführt und wir versuchen erfolgreich zu arbeiten. Und ganz ehrlich, warum? Weil wir am Erfolg teilhaben. Wir kriegen circa 10% von der Summe, die wir realisieren, als Erfolgslohn. Das heißt, wenn ich heute unterwegs bin und hole 1.000 Euro, dann kriege ich 100 Euro davon. Klar, wir schlagen die Zinsen drauf, alles drum dran. Meistens ist es so, dass es ein halbes Jahr alt ist. Dann kriegst du eine 1.000, dann kriegst du 1.100 Euro und von den 1.100 Euro kriege ich 110 Euro. Alles gut. Das heißt, dann kriegt er trotzdem seine 1.000 Euro. Ja?
Aber es ist ja Wahnsinn, wenn jetzt vorhin das Beispiel 420.000 offen, 42.000 ist ja verrückt.
Ja.
Also es ist ja in Anführungszeichen, also die Frage ist für mich immer, also ist so ein Pricing fair? Weil jetzt nehme an, der Dachdecker hätte nur eine Marge, I don't know, 15%. dann kriegst du ja allein von dem Bereich 10, was auf die Gesamtsumme vielleicht 6% sind. Das ist ja schon signifikant dann.
Also der Auftrag war 1,2 Millionen.
Ja, ich verstand.
Die offene Forderung waren 400. So, wenn der eine Marge hat von 20%, dann ist es egal. Aber ganz ehrlich, wir leben davon, dass wir erfolgreich arbeiten.
Ja.
Und wenn wir nur einen Teil holen, kriegen wir auch nur von dem Teil den Erfolg.
Okay.
Und wenn dein Betrieb weiter besteht, und jetzt nehmen wir dann an, ja, nehmen wir die 420.000 Euro, ja, dann sind es 40.000 Euro. Dazu kommen aber dann die Zinsen mit 13.000 Euro, die offen waren.
Ja.
Also sind wir nur noch bei 27.000.
Okay.
Ja. Und dafür mit 3 Mann vorgefahren, geschrieben, gemacht, getan und dein Geld, bevor du pleite bist, in 3 Wochen, interessiert keinen.
Ja? Was war denn die größte Summe, die ihr je eingetrieben habt?
Die größte Summe waren 768.000 Euro. In 3 Margen hat der Schuldner bezahlt. Also wir machen ja auch Ratenzahlung oder sowas. Das kommt auch vor. Aber ganz ehrlich, das sind Spezialfälle, die kommen alle 3 bis 5 Jahre mal vor. Wenn wir die Regel nehmen, die Regel, liegen wir bei 3.000 Euro, 1.000 Euro, 300 Euro, alles was passiert. Zum Beispiel, schaut euch an, alle Abschleppdienste in Frankfurt und Umgebung sind alle bei uns Kunde. Da hast du immer eine offene Rechnung von 300, 400 Euro. Dann musst du, das haben die Rechtsanwälte durchgedrückt, als Inkassofirma dieselben Gebühren nehmen wie ein Rechtsanwalt, weil früher waren wir billiger, jetzt müssen wir dasselbe nehmen.
Gut für euch.
Ja, gut für uns, aber gut schlecht für den Kunden. Ja, wir wollen ja Dienstleistungen machen, wir wollen dem Kunden einen Mehrwert geben. Jetzt müssen wir genauso viel wie die Rechtsanwälte nehmen. Dann ist es gut. Vorteil ist für den Kunden, wenn wir keinen Erfolg haben, dann sitzen wir zusammen im Boden, dann kriegt er bei uns auch einen Rabatt. Ja, dann nehmen wir nicht die vollen Kosten, im Gegensatz zum Anwalt. Deswegen lieben uns viele und deswegen sagen auch viele, ich brauche einfach jemanden, der wirklich auch mal mit ein bisschen hartnäckig ist, der ein bisschen Ehrgeiz hat. Ich brauche keinen Briefeschreiber, das will ich nicht.
Und was war denn mal das Ungewöhnlichste, was ihr, also Geld treibt da ein, ist klar, aber was für was war denn die ungewöhnlichste Sache, die jemand mal bezahlen musste und hat nicht bezahlt?
Ungewöhnlichste Sache, muss ich echt mal drüber nachdenken, kommen wir ganz wenig.
Weil klar, so Tierarztrechnung oder mal eine Rechnung nicht bezahlt bei einem Dienstleister, das ist klar, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da habe ich selber schmunzeln müssen, als ich gesehen habe, um was es da geht? Also jetzt nicht die Heirat, Heiratsvermittlung, oder?
Nein, die Heiratsvermittlung nicht. Ich muss echt jemand, ja, was peinlich war, was lustig war, da war jemand, der hat jemand über das Internet kennengelernt in so einer Art Partnervermittlung, also so ein Open-Ding. Ja, und die hat er mit ihrem Bruder dann ihn langsam ausgenommen, 5.000 Euro, 10.000 Euro. Und dann kam der zu uns und hat gesagt, hier, aber bitte nicht in meinem Namen das Geld fordern. Sagt bitte, dass ihr es gekauft habt oder irgendwas, sonst verfolgen die mich, da habe ich Angst. Und die haben schon mir gedroht und gemacht, getan. Und der war so naiv, dass die den wirklich, also die Frau und der Bruder haben die wirklich ausgenommen. Und das war wirklich ein bisschen so divisil. Da musst du wirklich auch ein bisschen aufpassen, was du tust, ja. Und dann stellen wir uns natürlich vor den Kunden, da sagen wir, pass mal auf, das ist unsere Sache. Wir haben das abgekauft, die Forderung, wir machen das, damit der einfach geschützt ist. Oder was lustig ist auch, was passiert ist, da musst du echt schmunzeln. Für ein bekannte Unternehmen aus Deutschland, mehr so in der Unterwäschegegend, sage ich mal, ich darf jetzt keinen Namen sagen, aber da war eine Immobilie in Amerika und die hat er 2-3 Mal gemietet und hat die angemietet und er fand das Haus so toll, dass er das gekauft hat. Zieht von Deutschland rüber nach Amerika, nach Florida, zieht in das Haus ein und da er den Vermieter ja kannte schon privat mit dem Essen war, sagt er, wann machen wir denn endlich mal beim Notar das? Das nennt sich Title Company, was du in Amerika machst, sagt er, wann gehen wir denn endlich und machen die Unterschrift? Ich habe dir schon bezahlt alles. Ah, das machen wir nächste Woche, ich habe einen Termin gemacht, alles kommt dran. Ein Tag später macht's an der Tür. Wer war da? Die Bank war da. Das Haus war bis unters Dach verschuldet. Das Geld ist nicht weitergekommen und in Amerika ist das nicht wie hier, wo du dann im Haus sitzen bleibst. 2 Tage hat er Zeit gehabt, seine Möbel rauszuschleppen, alles. Dann kam er wieder nach Deutschland, war echt angepisst und hat dann gesagt, hier, ich habe von euch gehört, ich habe euch gesehen im Fernsehen drum dran hier, könnt ihr irgendwas tun, könnt ihr mir helfen? Dann habe ich gesagt, naja, wir können es probieren, ich kann nichts versprechen, aber wir können es probieren. Und dann haben wir erstmal ermittelt, also der hatte noch ein eigenes Haus, der Schuldner, das war noch in seinem Eigentum, das andere Haus war total verschuldet, konnte nichts machen. Also bin ich da hingefahren, wir sind zu zweit hingefahren und in Amerika musst du aufpassen. Amerika ist nicht Deutschland, also wenn du da
bewaffnet.
Ja, wie wenn du auf die Wiese gehst, also wenn du über den Zaun steigst und er sich bedroht fühlt, kann der schießen. Ja, das ist nicht wie in Deutschland. Ja, hier gehe ich auch manchmal hinter die Tür, ja. Aber da schießt keiner. Aber da in Amerika musst du aufpassen. Also ich über den Zaun gehüpft und rüber und genockt die Tor. Und auf einmal kommt einer raus aus der Garage und was ich will und auf Englisch und drum und dran. Ja, er ist der Hildebrand. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich suche den Heinrich. Ach, der Heinrich ist schon 5 Jahre nicht mehr hier, der ist schon lang weg. Sag ich, das kann gar nicht sein. Und drum und dran. Und in der Zeit sage ich, dann rufe ich mal meinen Freund an und mache ein Foto von dem. Dann steige ich ins Auto ein, sage, alles klar, ich kläre das, ich melde mich wieder, fahre weg, fahre 200 Meter und rufe meinen Kunden an. Sage, ich schicke dir jetzt mal ein Bild von dem Arsch, der gesagt hat, der wäre es nicht, aber ich weiß ja nicht, wie dein Schulden aussieht. Auf einmal am Telefon, das ist das Schwein, das ist das Schwein, den musst du kriegen, mach hin. Also wir wieder ins Auto gejumpt, wieder hingefahren. Dann sieht er uns anpesen, wie wir ankommen, springt mit seinem Hund in sein Boot, war direkt am Wasser das Haus und haut mit dem Boot ab. 2 Wochen später habe ich ihn dann nochmal angerufen und gesagt, mein Freund, was ist los? Dann haben wir es wirklich gerichtlich machen müssen. Und ein halbes Jahr später hat man das Geld gehabt. Wir haben dann die Schuld auf sein Haus eingetragen. Er musste sein Haus verkaufen. Und dann haben wir das Geld realisiert, $267,000 oder sowas, ja. Aber sowas ist natürlich aufregend, sowas ist spannend, ja. Vor allem, weil du in einem Land bist, wo du nicht so geschützt bist wie in Deutschland, ja.
Aber das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, international Schulden einzutreiben.
Dann, ja, ne? Ja.
Also ist da
ja
die Gesetzeslage ähnlich? Oder also ich weiß es nicht, in Amerika nehme ich zu wenig aus, ob es da genau die Möglichkeiten gibt, wie in Deutschland auch.
Die Gesetzeslagen sind in jedem Land anders, überall anders und schwierig. Deswegen haben wir Partner vor Ort, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wir arbeiten viel mit der AHK zusammen, das ist die Auswärtige Handwerkskammer. Wie gesagt, ich war letztes Jahr in Dubai und habe da mit denen gesprochen. Ich war in Singapur und habe mit der AHK gesprochen. Also wir haben überall auch Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, wir können nicht alles mit so einer mittelständischen Firma, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, können wir nicht leisten. Aber die Kontakte, die wir haben und die ganzen Informationen, die wir haben und wie wir vorgehen, ist meistens erfolgreich, weil wir einfach wissen, wie wir uns bewegen müssen, damit wir die Forderung beitreiben können. Aber wir haben nicht immer Erfolg, garantiert nicht. Ich bin nicht David Copperfield.
Inwieweit hat dich denn die jetzt jahrzehntelange Erfahrung verändert?
Da müsste man eher meine Frau und meine Kinder fragen, ganz ehrlich, weil der Job ist mein Hobby und ich habe jeden Tag, wenn ich aufstehe, scheint bei mir die Sonne, ich liebe meinen Job und ich weiß nicht, ob er mich verändert hat. Ja, ich bin natürlich dadurch, dass ich erfolgreicher geworden bin, ich auch selbst, bin ich einfach ein bisschen, wie soll man dazu sagen, ich fühle mich sicher, ja, ich fühle mich, dass ich das mache, dass ich das richtig mache und gut mache. Am Anfang habe ich natürlich, wo ich ganz frisch war, gewankt, überlegt, was machst du, was tust du. Letzte Woche kam ein Kunde rein, wo ist neu bei uns Kunde geworden, der hat so gelacht, der hat gesagt, Michael, weißt du noch vor 25 Jahren, wie du Inkasso gemacht hast und ich war dabei, sag ich, ja, das weiß ich noch. Da sind wir morgens um 7 Uhr, das waren Kopierer, die waren vermietet, verliest und die wurden nicht bezahlt, da sind wir um 7 Uhr vor das Bürogebäude gefahren mit dem LKW, wo wir einladen konnten. Und da hat die Putzfrau uns aufgemacht und habe gesagt, die sind alle gepfändet hier, die Geräte. Da wusste ich noch gar nicht, was Pfänden richtig heißt. Ja, dann bin ich ein bisschen über die Schwelle geschritten. Ja, aber die hat gesagt, ja, alles gut, können Sie mitnehmen. Haben wir alles mitgenommen. Ja, der hat sich daran erinnert und hat gesagt, das war so geil, deswegen komme ich jetzt wieder zu Ihnen. Und das ist, was bei vielen Kunden ist, die sagen, sie haben toll gearbeitet und weil sie toll gearbeitet haben, komme ich wieder zu Ihnen.
Okay, du machst jetzt ja seit 30 Jahren das Geschäft, ja. Was ist dein Ziel, wo willst du hin?
Naja, wie sieht die Zukunft aus? Also erst einmal bin ich noch jung. Man sagt, sagen wir mal, im Ausweis steht 60 drin, aber fühle mich wie 40. Ja, also
siehst auch maximal aus wie 40.
Dankeschön für den Lob. Wie gesagt, Tatsache ist, solange ich gesund bin und solange ich Spaß an dem Job habe, mache ich das weiter. Und im Moment ist es so, dass ich liebe. Ja? Und wenn du Menschen helfen kannst, wenn du Menschen auch manchmal retten kannst vor der Pleite, dann siehst du immer wieder ein Dankeschön. Und das Dankeschön, das, wenn du das siehst, dann ist es herzergreifend. Ja? Ich hatte mal vor, es war ja ganz lustig, am Anfang meiner Tätigkeit war ja noch etwas alles entspannter und lockerer. Da hast du auch mehr Informationen gekriegt und dann hatten wir auch gute Kontakte zu Telefondienstleistern und sowas. Und dann kam mal eine Familie zu mir und hat eine Immobilie gehabt, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ganz goldisch. Die Tochter war, glaube ich, so 5 oder 6. Und dann sitzt die so am Stuhl vor meinem Schreibtisch und heult Rotz und Wasser. Sag ich, Mensch, was ist denn passiert? Und dann sagt die Mutter, naja, wir haben seit 3, 4 Tagen nichts mehr gegessen. Sag ich, was ist passiert? Dann sagt die, wir haben seit 3, 4 Tagen nichts mehr zu essen, weil wir kein Geld mehr haben. Sag ich, warum denn? Und dann sagt die, naja, der Steuerberater hat meinem Mann erklärt vor 2 Jahren, der soll mal eine Immobilie kaufen, soll die vermieten, da hat er gute steuerliche Hintergründe. Aber jetzt muss sie ja auch abbezahlen bei der Bank. Und jetzt tut der Mieter seit 5 Monaten, 6 Monaten kein Geld mehr schicken. Und da habe ich gesagt, ja, und was habt ihr dann gemacht? Naja, wir sind zum Sozialamt, weil es kommt ja eigentlich vom Amt, das Geld drum und dran. Und wir wissen nicht mehr und wir können auch die Zinsen nicht mehr, also eigentlich müssen wir die Wohnung verkaufen. Und dann habe ich gesagt, nee, wartet mal ab. Dann habe ich den Fall angenommen und habe den Schuldner angeschrieben, aber diesmal bin ich persönlich hingegangen. Also das heißt, ich habe nicht gewartet, ob die Post in 14 Tagen zurückkommt, das war mir zu blöd. Ich bin losgefahren, habe den Brief genommen, bin direkt an die Tür bei dem, hab dann dies zustellen wollen, dann hat er sich nicht gemeldet, dann habe ich das an die Tür geklebt. Das heißt, wenn ich Post zustelle, geht die nicht in den Briefkasten, weil das kann ja auch der Briefträger. Wenn ich Post zustelle, wird es an die Tür geklebt. Da gibt es ein großes, fettes Tesaband, da steht drauf, Achtung, Achtung, MB-Inkasso, meine Rufnummer. Und das klebe ich an die Tür, damit er weiß, dass ich da war. Dann bin ich wieder ins Büro und habe noch Recherchen angestellt, was wie los ist und wovon was der lebt. Und der war ja wirklich Sozialhilfeempfänger. Wir haben dann schon mit dem Amt Kontakt aufgenommen und dann kam ich glücklicherweise so an die Telefonrechnung von dem. Egal, wie ich jetzt dran kam, aber ich kam dran. Der hat 800 Euro im Monat vertelefoniert, nur für Hot-Nummern nachts, Sexnummern, irgendwas. Und hat das Geld von der Miete dafür verwendet. Und da habe ich zu dem gesagt, dann habe ich abends nochmal angerufen und gesagt, mein Freund, heute Abend stelle ich das Telefon ab. Und ich sage dir eins, wenn du nicht innerhalb von 24 Stunden ausziehst, mache ich eins, eine Meldung beim Sozialamt und sag denen, wo du dein Geld hinschaffst, weil du die Miete nicht gibst. Auch Probleme vom Amt sind das. Was macht man? Man sagt, diese arbeitslosen Menschen sollen trotzdem nicht verlernen, mit Geld umzugehen. Das heißt, die Miete wird dem Sozialhilfeempfänger oder Bürgergeldempfänger heutzutage überwiesen und der soll das weiterleiten. Aber wenn der doch knapp bei Kasse ist, dann macht das doch nicht. Schaut euch an, vorletzten Monat waren wir unterwegs mit Tomatolix. Wir kommen an so ein Haus in Offenbach und eine ältere Dame und ich wusste eigentlich schon, was passiert. 5.000 Euro offene Rechnung von einem Krankenhaus. War mir relativ klar, wenn die Privatpatientin ist, egal wie, hat die das Geld bekommen oder das Geld für irgendwas verwendet und hat es dann weitergereicht ins Krankenhaus. Wir stehen vor der Tür, ich klingel wieder und dann macht die auf und dann sagt, ich kenne sie aus dem Fernsehen, sage ich, ja, aber ich bin heute nicht wegen dem Fernsehen da, ich bin wegen den Schulden da. Ach, kommen Sie mal rein. Dann sind wir reingegangen und dann habe ich gesagt, hier sind knapp 5.000 Euro offen. Dann sagt sie, ja, ich weiß und ja, mein Mann ist gestorben und sie ist privatversichert, sag ich, weil sie ist dann gestorben. Sagt sie, ja, vor 5 Jahren, sag ich, naja, vor 5 Jahren, das sollte man eigentlich drüber hinweg sein, oder? Mhm. Dann hat sie gesagt, ja, aber dann kam Weihnachten und dann kam das und dann hat sie das Geld einfach benutzt. Dann habe ich gesagt, passen Sie auf, dann machen wir jetzt eins, was können Sie sich leisten? Dann hat sie gesagt, ja, so 350 Euro im Monat können Sie bezahlen. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wir machen das vernünftig. Wir machen 250 Euro, damit Sie trotzdem einen 100er mehr haben, weil alles wird teurer, damit wir einfach entspannt sind. Aber ich brauche jetzt mal ein positives Zahlungserlebnis. Und dann hat sie ihren Sohn gerufen, der hat nebendran im Haus gewohnt, der kam dann, hat 250 Euro gebracht, dann haben wir die erste Rate kassiert und dann lustigerweise kam der rein und gesagt, wer sind Sie denn zu mir? Ja, sage ich vom Inkasso, sagt die Mutter, den kenne ich aus dem Fernsehen, der treibt die Schulden ein, alles gut. Dann sagt er, den kenne ich nicht, aber den Tomatolix, den kenne ich, dem seit Berichte gucke ich die ganze Zeit. Haben wir alle gelacht, also ein ganzes Team von 10 Leuten haben sich totgelacht, die zahlt jetzt 250 Euro im Monat und alles ist gut. Und das ist der Weg, den wir gehen.
Und wie hoch ist da so die Schamgrenze bei den Leuten? Also sind die dann überwiegend und sagen, komm rein und dass es auch kein Nachbar sieht? Oder sagen die Leute ganz offen, ja, zahle ich nicht oder will ich nicht oder wimmel dich vor der Tür schon ab?
Ist echt komplett unterschiedlich. Natürlich treten wir auf, nicht als Inkasso-Firma groß fett oder sowas, sondern wir stehen da und sagen, wir sind da wegen offener Forderung, können wir uns mal zusammensetzen, wollen wir mal kurz das klären. Oft werden wir reingebeten. Erstens ist es natürlich peinlich, klar, ich habe natürlich meine Jacke an, ja, da steht MB-Inkasso drauf, da steht mein Auto draußen vor der Tür, steht MB-Inkasso drauf, alles dabei. Also ich will ja schon auffallen ein bisschen. Aber die Wahrheit ist, sie bitten mich meistens rein, wir finden dann in der Regel eine Lösung, wir sprechen drüber. Dann kann sie mir auch mal zeigen, wenn was passiert ist, dann können wir auch die Formulare ausfüllen, das passiert schon, ja. Es kommt aber auch vor, dass manchmal die Leute einfach die Klingel ausgeschaltet haben und dann musst du schauen, wie kommst du zu denen. Ja, wenn du unten klingelst und es passiert nichts, dann musst du Schellenklopfen machen, dass irgendeiner im Haus dich reinlässt. Und dann musst du rauskriegen, in welchem Stock wohnt er, weil Klingelschilder, Namensschilder heutzutage in Deutschland so Sachen sind, das sind nicht überall. Und wenn wir dann oben sind, auf einmal, das hatte ich letzte Woche, habe ich dann geklopft, weil die Klingelgriffe, ja, meine Kinder schlafen, sag ich. Alles verständlich. Wollen wir vor der Tür mal treten oder draußen kamen sie vor der Tür, dann haben wir auch vor der Tür geredet. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, Druck aufzubauen und irgendwas zu machen, sondern jetzt musst du wie Caritas sein. Im Moment ist es ein Mensch, der dir gegenübersteht und den musst du versuchen, an deine Seite zu holen und mit ihm gemeinsam eine Lösung zu finden. Und die muss auch so sein, dass er sie leisten kann, nicht Wunschträume. Deswegen musst du manchmal auch eine Ratenzahlung eingehen, die vielleicht mal 6 Monate 100 Euro ist bei 10.000 Euro, aber dann ihm die Möglichkeit geben, dass er dann mehr zahlen kann und solange er bezahlt, er keine Zinsen mehr bezahlen muss. Das frisst ja viele Menschen auf, die Zinsen, ja. Und wenn du so mit denen agierst und gemeinsam mit denen sprichst, dann sind die auch vernünftig und dann gehen die auch auf deine Vorschläge oder auf einen gemeinsamen Vorschlag ein. Aber da musst du Mensch sein.
Und wie viele Leute gibt es, die auf die Schnauze hauen wollen? Also, ich meine, das hört sich jetzt alles für mich so an. Dann gehe ich hin, dann mache ich, dann unterschreibe ich mit dem so ein bisschen was und dann zahlt er auch, ja, meistens, ne? Und, aber da gibt es doch sicherlich auch Typen, die sagen, ey, verpiss dich und oder es gibt eine Schelle, oder nicht?
Also, ganz also erstens ist das dann mein Geld. Ja, das heißt, wenn jemand doof wird, asozial wird, ziehe ich mich auch zurück, sage ich hier, pass auf, dann kümmert sich jetzt ganz einfach das Gericht drum, dann klären wir das gerichtlich und fertig aus. Das soll mir dann egal sein. Und dann kann es auch dazu führen, dass das manchmal bis zu Haftstrafen führen kann. Mhm. Jetzt gehen wir dazu über, dass wir ja manchmal vorher die Menschen prüfen, was machen die, was haben die getan. Und wenn du jetzt mal gerade wegen Schlägereien drum dran drauf kommst, vorgestern hatte ich 2 offene Forderungen gegen denselben Schuldner. Das war ein junger Mensch, der selbstständig ist und der hat eingekauft Waren beim Getränkegroßhändler und Zigaretten im Wert von über 1.000 Euro. Jägermeister, Baileys, kurze Mispeln, Zigaretten. Hat er auf seinen Onkel eingekauft. Aber 2 Wochen später geht er wieder dahin, kauft auf seinen Vater die Firma das Zeug an, zahlt aber nichts. So, dann war er selbstständig, war sogar bei uns mal Kunde, hat bei uns auch nicht bezahlt, bei uns in der Kassenfirma auch nicht bezahlt. So, und dann habe ich den A plötzlich ans Telefon gekriegt und dann habe ich gesagt, hier mein Freund, jetzt ist der Spaß vorbei, ganz ehrlich, bei uns nicht bezahlen, da bescheißen, einkaufen auf fremde Firmen, die nicht du bist, unterschreiben auf Lieferschein, die, wo du nicht darfst, das ist Gefängnisstrafe. Was ich von ihm wollte, ich komme vor die Tür, sage ich, komm sofort, du weißt genau, wo ich sitze. Komm vor die Tür gefahren, wir klären das hier direkt. Komm einfach sofort, wenn es geht, gleich sofort, komm jetzt endlich. Einen Tag später ruft er an, es tut ihm so leid, dass er sich so benommen hat und dass es echt nicht seine Regel ist. Er kommt vorbei und wir klären das. Und dann kam er 2 Tage später und hat jetzt Ratenzahlung unterschrieben und zahlt alles, ja. Aber in 30 Jahren hatte ich es noch nicht, dass jemand mich körperlich angegriffen hat. Ich hatte es noch nicht, dass mir jemand was nachgeschmissen hat. Nein, denn wir sind Vermittler. Und das ist immer das ganz Wichtige. Wir sind Mentoren, die in der Mitte stehen, um vermitteln zwischen Schuldner und Gläubiger. Die 2, die hauen sich wahrscheinlich mal irgendwann auf den Kopf. Aber wir versuchen das so zu verkaufen, dass jeder von beiden irgendwo aus der Sache rauskommt und jeder zumindest mal ein Teil erfolgreich ist. Ja, und wenn es um Mängel geht, wir brauchen nichts vorzumachen. Ein Handwerker ist ein Handwerker. Mhm. Also beim Handwerker ist immer irgendwas, was du anguckst, was nicht in Ordnung ist. Dann versuchen wir das so zu verkaufen, dass wir möglichst ganz viel Geld für unseren Kunden rausholen, aber ein kleines bisschen Obolus, der kriegt für sein Haus. Und warum? Weil wir am Erfolg beteiligt sind. Und umso mehr wir holen, umso mehr verdienen wir.
Weil man liest ja auch, also das, ich kam jetzt darauf wegen Gerichtsvollzieher, ne, da ist ja der eine oder andere schon erschossen worden aus der Wohnungstür durch und also die ganzen Horrorgeschichten, die man liest. Ja.
In USA.
Nö, ja, und Deutschland.
Nein, auch hier in Deutschland, ja. Aber also, Berlin zuletzt. Ne,
also das habe ich tatsächlich gelesen, ja. Und
das ist wahr.
Deswegen auch meine Frage, ne? Aber ist ja gut, dass es euch noch nicht passiert ist und soll euch auch niemals passieren.
Aber dir ist es nicht passiert. Aber
nein.
Frage ist ja, was ist bei den anderen Mitarbeitern, gerade die Selbstständigen, gab es da mal Themen?
Noch nie Themen, weil die alle wissen, dass ich habe die Patrouille ausgeben oder ich habe die Regel ausgeben, wenn es blöd wird, ziehe ich zurück, ja. Wir müssen uns nicht erschießen lassen, nicht streiten, wir müssen nicht kämpfen für irgendwas, wir sind keine Käfigkämpfer und gar nichts, ja, sondern wir sind dafür da, Lösungen zu finden, zu sprechen und Einigungen zu finden, die tun wir schriftlich fixieren und dann ist die Sache in Ordnung. Wenn es doof wird, gehen wir zurück und fertig aus.
Aber gibt es auch Aufträge, die du ablehnst bewusst? Jetzt nehmen wir an, jetzt wird Rotlichtmilieu kommen und wird sagen, treib fürs Geld bei dem anderen ein sozusagen, wird es dann sagen, nee, das machen wir nicht.
Ja, wir lehnen auch Aufträge ab, ja, ganz klar. Also wir lehnen Aufträge ab, die wo wir denken, dass sie nicht in Ordnung sind, wo teilweise die Menschen beschissen und betrogen werden, ja, oder wo es Verträge sind, die sittenwidrig sind. Also wenn Sie mal so nehmen, so Leute, die auf der Bühne stehen und so Motivationsshows machen, ja, wo dann die Leute abgeholt werden am Eingang und auf einmal 10.000 Euro Schulungsgebühren, sowas, sowas lehnen wir ab, sowas machen wir nicht. Wir machen nur was Seriöses. Und wenn wir das nicht gleich merken, dann merken wir es aber spätestens, wenn wir sagen, wir müssen die 3 Sachen mal durchklagen. Und wenn dann der Kunde schon sagt, nee, das will ich nicht klagen, wo wir aber denken, dass es sinnvoll ist und es gehen würde, dann wissen wir auch, dass da irgendwo was nicht stimmt. Also das heißt, wir haben schon einen Riecher dafür und wenn wir merken, dass was ist, dann schließen wir die komplette Akte, dann schließen wir auch alles ab. Dann wollen wir auch das nicht machen. Wir wollen seriös arbeiten, wir wollen genau, das ist ganz wichtig, wir wollen den guten Ruf des Inkassos erhalten.
Aber habt ihr auch eine eigene Kanzlei intern integriert oder arbeitet ihr mit externen Anwälten zusammen oder sagt ihr dann, Kunde, nehmt doch deinen Haus- und Hofanwalt?
Das ist das Schöne bei uns, dass du bei uns zwei feste Anwälte bei uns im Betrieb hast, die alles machen. Aber der Kunde kann entscheiden, wie er Lust hat. Zu einem, er vertraut irgendjemandem, mit dem er jahrelang zusammenarbeitet oder einen speziellen Fachanwalt für Baurecht oder was weiß ich, was es gibt, ja, oder Strafrecht, wo er braucht. Da lassen wir dem Kunden auch die Freiheit, seinen Anwalt zu nehmen. Seine Frau ist Rechtsanwältin und soll dies machen. Wir arbeiten vor und wir arbeiten nach dem Rechtsanwalt wieder tätig. Das heißt, Pfändung von den Konten, feststellen, wo Geld ist, Autos holen, persönliches Inkasso. Vor 30 Jahren war das auch interessant, mal einen Fernseher zu holen. Ja? Also wenn du mal schaust, ich war unterwegs vor 25 Jahren, haben wir eine Forderung gemacht, 23.000 Euro. 23.000 Euro war die Forderung, war ein Fernseher und eine Stereoanlage. Ganz schön teuer, gell, damals vor vielen Jahren. Bang & Olufsen sagt aber jedem was, hochwertig, Qualität. So, und der hat es gekauft und hat es nicht bezahlt. Und dann hat mein Kunde beim Rechtsanwalt einen Titel gemacht und alles drum, dann hat er den Gerichtsvollzieher hingeschickt und da kam nichts bei rum. Und dann sagt er, hier Michael, du machst doch Inkasso, kannst du da mal hingehen, dem auf den Kopf kloppen oder sowas? Habe ich gesagt, naja, ich kann hingehen, aber auf den Kopf kloppen nicht. Aber was ist denn passiert? Dann hat er mir das erzählt. Ja, der Gerichtsvollzieher hat draufgeschrieben, ja, da ist nichts zu pfänden, da ist nichts zu holen, da steht ein Fernseher und eine Stereoanlage, aber fertig. Naja, der Gerichtsvollzieher wusste scheinbar nicht, um was es geht. Ich habe den Gerichtsvollzieher angerufen und gesagt, pass auf, mein Freund, wir treffen uns morgen nochmal da. Und dann machen wir eine ordentliche Tauschpfändung. Das heißt, wir haben dann einen Fernseher mitgebracht und ein Radio mitgebracht, weil das steht jedem Menschen zu, aber ein normales Gerät für 100 Euro und 50 Euro. Und nicht für 23.000 Euro von Bang & Olufsen, so hochqualifiziertes Zeug. Und haben die zwei Geräte rausgeholt. Aber unser Kunde musste natürlich ein bisschen was abschreiben, weil die Geräte jetzt gebraucht waren. Ja, die waren 2 Monate alt, aber einen Großteil seines Geldes hat er darüber gekriegt. Und das ist das, wo du halt auch Erfahrung haben musst. Und diese Erfahrung haben wir. Und wir schauen uns auch die Rechnung an, wenn was ist, ja.
Und ich meine, du schmeißt den Laden ja also als Führungsperson allein, oder?
Ja, also ich habe die alleinige, also ich bin alleiniger Geschäftsführer hier, das ist richtig, aber ich habe in jeder Abteilung eine rechte Hand.
Okay, weil du bist ja self-made, ne? Oder ja. Hast vor 30 Jahren damit angefangen, vorher in der Partnervermittlung ein bisschen angefangen, ne, gearbeitet und jetzt, sag ich mal, ihr seid ein Mittelständler, aber schon ein großer Mittelständler, ne, mit über 80 Leuten hier und 200 Leuten draußen. Hast du dir das alles selbst beigebracht oder ist es die jahrelange Erfahrung oder hast du gesagt, ich habe irgendwie mal einen Mentor gehabt, der mich so ein bisschen hochgezogen hat?
Es ist die jahrelange Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das erste, wo ich ganz frisch angefangen habe mit Inkasso, war ja ganz lustig. Da wusste ich überhaupt nicht, was Inkasso bedeutet, ganz genau. Ich habe es gut gemacht, aber ich wusste gar nicht, was die rechtlichen Hintergründe sind, die du haben musst. Dazu musst du Rechtsberater sein oder musst Rechtsanwalt sein oder das erste Staatsexamen sein. Da musst du zu Gericht, da musst du eine Zulassung beantragen, da musst du eine Prüfung ablegen, dann musst du eine Versicherung haben für 5 Millionen Vermögensschaden, dass wenn bei dir was passiert, der Kunde abgedeckt ist. Das wusste ich doch am Anfang nicht. Dann kam irgendjemand auf mich zu und hat gesagt, kannst du mir mal was machen? Ich habe da 3.000 Euro zu kriegen für Werbeplakate. Habe ich gesagt, alles klar, da habe ich so kleine Anzeigen gemacht in der Zeitung, Inkasso vor Ort oder sowas. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich mal deine Zulassung sehen? Ich sage, was? Eine Zulassung braucht man dazu? Habe ich mich totgelacht, habe ich gesagt, das wusste ich gar nicht. Dann habe ich mich erstmal informiert, was du machen musst und alles drum dran. Habe mir dann einen Partner gesucht, einen Rechtsanwalt, der mit mir zusammen erstmal ein Jahr das gemacht hat. Aber da musste ich 1.000 Mark Strafe zahlen. Ja, weil ich unerlaubterweise Inkasso gemacht habe. Ja, aber man lernt dazu und es ist ein ewiger Lernprozess und auch die Zeit ändert sich und deswegen, das kommt von der Pike auf langsam Stückchen für Stückchen.
Aber das Thema Führung, Unternehmensaufbau, ich meine, hast du dir das selbst beigebracht? Weil letztendlich, klar, wenn man sagt, man ist rhetorisch stark und hat einen gewissen Kompass im Leben, dann kriegt man das irgendwie hin, bei kleinen, beim Team von 10 Leuten. Aber ich glaube jetzt, die Größe, die erfordert ja mehr also als nur eine gewisse Empathie und rhetorische Fähigkeit, sondern auch das Thema Führen, Unternehmensaufbau, Struktur, wann gehe ich wohin, mit wem arbeite ich zusammen, wie magst du das?
Ja, also wie gesagt, ich komme natürlich aus einer Familie, die unternehmerisch schon selbstständig war. Ja, mein Vater war Verkaufschef ABB Deutschland, meine Mutter war selbstständig jahrelang. Da kriegst du von der Familie viel mit, da kriegst du viel schon mitgeliefert. Der Rest ist alles Zeit, wo du lernst, wo du mitbekommst und dann kriegst du auch ab und zu mal eins auf die Fresse, ja, von irgendwelchen Mitarbeitern, die dich bescheißen, ja. Aber dieser Lernprozess hört nie auf. Den habe ich heute mit 60 noch nicht abgeschlossen. Aber ich glaube, das Wichtigste und das für mich Zentralste hier im Haus ist, dass alle meine Mitarbeiter mit Spaß und Freude ihre Arbeit machen und gerne hier reinkommen. Und ich brauche nur Mitarbeiter, die morgens mit einem Lächeln hier ins Haus kommen, weil sonst brauche ich die nicht. Dann sind die nicht erfolgreich, dann sind die krank oder dann macht ihnen der Job keinen Spaß. Und hier kann ich sagen, alle meine Mitarbeiter haben Spaß an dem Job. Sie machen es gerne. Das sind auch Rechtsanwaltsfachangestellte, die lieber bei uns arbeiten, weil sie selbstständig arbeiten können, weil sie selbst was entscheiden dürfen, als beim Anwalt Briefe schreiben oder Kaffee bringen.
Was würdest du deinem jüngeren Ich, also wenn wir jetzt mal 30 Jahre zurückdenken, was würdest du dem raten? Würdest du alles nochmal genau so machen oder würdest du vielleicht irgendwo anders abbiegen?
Ich würde fast alles genauso machen wie jetzt. Das Einzige, was ich nicht machen würde, ich würde nicht mehr meine Wohnung ins Büro rausbauen. Ja? Also dieses Tag und Nacht ist der Erfolg vielleicht vom Unternehmen, ja. Meine Menschen, meine Familie hat darunter leiden müssen ganz viel, weil du gehst sonntags mittags in den Garten, die Kinder wollen mit dir spielen, du bleibst am Schreibtisch hängen, du sitzt da 5-6 Stunden. Also meine Familie musste darunter leiden, aber die Zeit war wichtig, dass wir so aufbauen können. Heute würde ich das trennen, ich würde wahrscheinlich Geschäftshaus und Privathaus irgendwo anders haben, damit ich einfach mal so 20 Minuten auch Zeit habe, von der Arbeit runterzukommen und daheim glücklich anzukommen. Im Moment sind das bei mir 5 Sekunden und meine Familie kriegt das ab und zu immer wieder ab, wenn ich auf Vollgas laufe. Ja, schade drum, aber jeder Erfolg hat irgendwo einen kleinen schwarzen Fleck und das ist der schwarze Fleck, das ist Tag und Nacht hier.
Und was wünschst du dir jetzt für die Firma für die nächsten 10 Jahre? Möchtest du nicht, dass du sagst, okay, ich habe es jetzt so groß aufgebaut, ich veräußere es irgendwann. Möchtest du haben, dass dein Sohn oder Tochter das jemand übernimmt oder was ist so deine Zielsetzung oder ist es eine Erwartungshaltung auch, dass man sagt, ich habe was aufgebaut, ich erwarte, dass mein Sohn oder Tochter, einer muss da rein oder sagst du, nee, können machen, was sie wollen, ich mache das noch so lange, wie ich Bock habe und dann veräußere ich oder
wie ist das? Also die echte Idee ist eigentlich, dass ich meinen beiden Kindern, die beide mittlerweile ihr Studium abgeschlossen haben, mein Sohn ist also Master Architektur, auf das ich ganz stolz bin. Meine Tochter ist Marketing, hat die studiert, die ist in Düsseldorf bei VW. Also die haben alle beide was erreicht und das hier, was ich hier habe, das Kind, mein Kind, da musst du echt reinwachsen, da musst du das echt lieben. Mein Sohn hat jetzt das Studium abgeschlossen als Master mit einem tollen Notenschnitt. Der will jetzt mal ein halbes Jahr hier reinschnuppern, das probieren wir mal, ja. Aber die Wahrheit ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass die führenden Mitarbeiter dieses Hauses sagen, in 5 oder 10 Jahren, hier, das läuft so toll, das würden wir gerne zusammen weiter betreiben. Das wäre eigentlich die schönste Lösung. Verkaufen ist immer so eine Sache, weil wenn du so herzgebunden mit dem Betrieb bist, weißt du nicht, wer das kauft, was der damit macht. Ob der das wandelt, die Leute gehen lässt oder drum dran, da stecke ich nicht drin. Irgendwann sagt man zwar, ist mir scheißegal, weil ich alt genug bin, aber die Wahrheit ist, das ist mein Herzblut hier. Und mir ist es wichtig, dass nach mir es auch so weitergeht und erfolgreich weitergeht, aber mit Menschen, die das gerne machen. Und da habe ich noch kein Ziel. Die nächsten 15 Jahre mache ich sowieso weiter.
Also, wir haben ja immer so eine schöne Abschlussfrage. Was war die unvernünftige Entscheidung, die du jemals getroffen hast?
Die unvernünftigste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, die war wahrscheinlich nach meinem Schlaganfall, dass ich mir mal einen Ferrari gekauft habe, der heute in der Garage steht. Ich fahre nur noch 400 Kilometer im Jahr damit, weil ich gar nicht mehr reinkomme mit meinem Kreuz. Das war das Unvernünftigste, was ich gemacht habe. Aber in dem Moment, nach 3 Schlaganfällen, die ich hatte und halbseitig gelähmt war und alles wieder fit ist und ich wieder topfit bin und kann alles wieder machen, da habe ich gesagt, jetzt musst du dir irgendwas gönnen, was du dir eigentlich in deinem Leben nie leisten würdest. Und da habe ich mir echt mal einen Ferrari gekauft, ja.
Sehr, sehr schöner Abschluss. Ja, also vielen Dank, dass wir da sein durften. War echt sehr, sehr spannend, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Vor allem auch für unsere Wegbegleiter. Wenn ihr nicht bezahlt, der Micha kommt. Der kommt dann persönlich.
Ganz sicher.
Also nicht der Micha, also
nicht mein, nee.
MB-Inkasso, ja.
MB, dieselben Initialien. Also vielen Dank auch von mir, hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen, aber auf, dass wir dich beauftragen, vielleicht irgendwann nicht andersrum, nicht, dass du bei uns anklopfst, ja.
Also mir hat es auch riesen Spaß gemacht, mit euch zusammenzusitzen und ganz ehrlich, jederzeit wieder. Und wenn man Hilfe braucht, wir helfen wirklich jedem, wir sind wirklich für jeden da und das ist wichtig. Viele können sich gar nicht wehren, da ist es wichtig, dass man jemanden hat, den man ansprechen kann und wir sind ehrlich und das ist ganz wichtig.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank,
bis bald.
In diesem Sinne, bis bald.
Ciao.